Radio 1. Hörbar Rust.
Sie können mir sagen, was Sie wollen. Es geht auf den Frühling zu. Ich freue mich sehr, dass Sie heute eingeschaltet haben. Es geht los mit Tricky Aftermath. Radio 1, die Hörbar Rust. Ich mach's ganz kurz und sage Ihnen sofort, wer mein Gast ist.
Hörbar Rust. Heute mit
David Cross, 25. Der Schauspieler wächst mit 3 Geschwistern in Schleswig-Holstein auf. Gerne nimmt David an Aufführungen des kleinen Theaters teil. Erhält erste Angebote fürs Fernsehen und wird von Detlef Buck, mit dem er inzwischen mehrfach zusammengearbeitet hat, 15-jährig für die Hauptrolle im Sozialdrama Knallhart engagiert. Und als hätte da jemand ein Ventil geöffnet, von dem Moment an nimmt sein Leben ordentlich Fahrt auf. Mit 17 dreht Cross an der Seite von Kate Winslet Der Vorleser. Wenig später folgt seine erste Hollywood-Produktion mit Steven Spielberg. Und fürs Name-Dropping ist Hollywood natürlich klasse. Aber es wäre in diesem Fall nicht nötig, denn David Cross glänzt auch hierzulande in unterschiedlichsten Produktionen. Wir freuen uns, den Wahl-Berliner heute an der Hörbar Rust auf Radio 1 begrüßen zu können.
David, fürs Mikro nochmal herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Es geht
Vielen
jetzt
Dank.
Los, ja?
Sehr schön.
Man sollte ja seine Gäste keinesfalls unter Druck setzen. Mhm. Und wenn, dann nicht am Anfang einer 2-stündigen Sendung. Ne? Mhm. Du bist unser jüngster Gast.
Mhm. Okay.
25 Jahre, Mensch, was soll denn da kommen? Kannst du 2 Stunden füllen mit deinem Leben?
Oh Gott, das weiß ich auch nicht. Also das habe ich mich auch gefragt vorher.
Nein, weißt du was, du fragst dich da schon sehr früh, glaube ich. Ne? Es ging ja sehr, sehr früh los mit diesem großen Erfolg. Und das bedeutet ja auch, dass du unglaublich oft Interviews geführt hast. Und du hast, glaube ich, mal, als du 18 warst oder so, Berlinale und nonstop 2 Wochen Interviews.
Ja, das war krass.
Was erzählt man jetzt wirklich als 18-Jähriger? Ich will, es hat ja nichts mit Abqualifizieren zu tun, sondern einfach, man hat ja noch gar nicht so viel erleben können.
Ja, ja, das war schon ziemlich krass. Das war bei der Berlinale 2009, als der Vorleser auch rausgekommen ist. Der lief da auf der Berlinale. Und dann war auch noch dieses Shooting Star Event.
Ach ja,
und
genau.
Da wurde ich sozusagen ausgewählt für Deutschland. Also da kriegt jedes Land kriegt sozusagen einen Shooting Star. Das ist in diesem Jahr, ist das, glaube ich, Jella Haase.
Ach schön, sehr ja, verdient.
Sehr
oh
verdient,
Gott, ist die talentiert.
Absolut,
Hilfe.
Absolut.
Wie alt ist sie?
Weiß ich nicht.
Mann.
Aber jung.
Man hat so bei ihr das Gefühl, die ist als Schauspielerin zur Welt gekommen.
Ja, richtig.
Und muss jetzt irgendwie versuchen, normaler Mensch zu werden. Gegen normale Menschen irgendwie
versuchen. Bei mir ist es andersrum. Ja, ja, genau, richtig.
Mann,
ja.
Okay. Ja.
Und dann kam halt, das war wirklich so, da waren irgendwie 2 Wochen, also rund um die Uhr Interviews. Und ich war das noch nicht so wirklich gewohnt. Und das hat sich dann auch manchmal echt so ein bisschen so Psychotherapie angefühlt eigentlich eher. Also
das muss nicht schlecht sein.
Ja, aber in dem Moment wollte ich das immer eigentlich so total abblocken und habe das auch alles zu ernst genommen, glaube ich. Und man muss erst mal damit sozusagen klarkommen lernen.
Und, genau, und dann ist es ja, das kann man ja dann auch als Spiel oder als Tanz begreifen. Man kann ja versuchen, das
voll.
Für sich
Es kann ja auch Spaß machen.
Genau, ja. Nur trotzdem kommt man sicherlich an den Punkt, das merke ich ja, weil ich mich im Grunde nur mit dem Leben anderer Menschen beschäftigen in Vorbereitung auf die Sendung, was nicht verkehrt ist, aber dass die auch wenn sie doppelt oder 5-mal so alt sind wie du, irgendwann kann man ja ein und dieselbe Antwort nicht mehr variieren.
Nee.
Also manche versuchen es, manche sagen sich auch, ich mache mir jetzt nicht die Mühe, ich gebe das raus als DPA-Meldung und dann schreibt jeder vom anderen irgendwie sowas ab oder so. Und dann gibt es sehr viele Kollegen von dir, die sich, oder auch Sänger, wie auch immer, unglaublich viel Mühe geben, immer wieder aufs Neue.
Was Neues zu sagen.
Obwohl ihnen auch in der Regel oft wirklich ähnliche Fragen gestellt werden natürlich, weil die sich ja auch oft auf bestimmte Filme oder bestimmte Themen beziehen. Ne?
Ja, ja, klar.
Und dann ist es natürlich auch eine Kunst und da gehört wahnsinnig viel Kraft und Energie zu, kann ich mir vorstellen, auf dieser Seite.
Und ich ertappe mich ganz häufig, dass ich dann auch den Satz wirklich, den habe ich dann schon mehrmals benutzt und diese Antwort, weil es auch da einfach nicht keine andere Antwort gibt.
Mhm.
Also man kann auch irgendwann anfangen, sich irgendwas auszudenken oder irgendwie seine Fantasie im freien Lauf lassen, aber es gibt dann halt irgendwie manchmal dann auch nur eine Antwort auf so eine Frage und dann, aber ich kann das absolut verstehen, man muss das irgendwie ein bisschen versuchen, spannend zu halten und auch dass es einfach auch immer ein neues Gespräch ist. Aber ich meine, es gibt ja auch selten solche so tolle Shows wie hier jetzt,
wo man sich... Oh, jetzt versuchst du am Anfang der Sendung den Druck auf mich abzuwenden. Ich bin's wohl. Ich habe so überlegt, es gibt ja so, ich könnte dir jetzt ein paar Fragen aufzählen, die dir immer wieder gestellt wurden, okay. Was aber auch nicht...
Und ich muss versuchen, was anderes
zu sagen. Nee, gar nicht. Okay. Ich wollte dir eigentlich freistellen, dass du dir zwei Fragen aussuchen darfst, die ich dir nicht stelle.
Okay, also auf jeden Fall, wie war es mit Kate Winslet in der Badewanne? Und die zweite, also das ist eigentlich so die Hauptfrage. Was ist die zweite Frage?
Du kannst
Frage?
Dir auch gerne noch ein bisschen Zeit lassen, ja, wir spielen ja gleich mal Musik. Ja. Ich habe schon eine Idee, einen Kandidaten, aber du musst selbst drauf kommen. Um Kate Winslet werden wir nicht herumkommen.
Ja, ja, klar.
Weil tolle Schauspielerin, und ich würde auch gerne natürlich diesen Film, Der Vorleser, ein bisschen stärker beleuchten, weil da auch in deinem Leben ja unglaublich viel passiert ist. Ne? Ja, man kriegt so einen Eindruck, wie war die Dreharbeit und Hollywood, und das ist ja schon was Ungewöhnliches, auch wenn du dazu häufig Stellung genommen hast. Aber nochmal ganz kurz der Sprung zurück zu der Variation des immer gleichen Interviews. Es wäre doch toll, wenn du jetzt, nehmen wir das Beispiel Kate Winslet in der Badewanne, ist natürlich tricky von mir jetzt hinten rumzukommen, ne? Wenn du dann einfach mal sagen würdest, also wenn du einfach eine völlig neue Antwort geben würdest, zum Beispiel sagst du, dass sie dich zwei Wochen nachts danach immer angerufen hat, damit ihr Sex haben wollte.
Das stimmt,
oder das, was ja auch stimmt.
Was auch stimmt, ja, aber dann wäre es halt draußen, ne?
Dann wär's raus. Hat man nicht. Also, ich frage mich, wenn ich an deiner Stelle wäre, ob mich nicht irgendwann so ein Teufel geritten hätte und ich hätte gesagt, weißt du was, jetzt erzähle ich was so Absurdes.
Ja, ich glaube, ich bin dann auch so zu gut erzogen dann. Also so
konditioniert,
würdest du jetzt sagen.
Nö, gut. Also, so gut kennen wir uns schon, ja? Gut, alles klar, dann... werde ich dich jetzt nicht nach Kate Winslet in der Badewanne fragen, sondern erstmal nach deiner ersten Musik, die du mitgebracht hast. Lonely Boy, The Black Keys. Gibt es dazu eine Geschichte oder hörst du den Song einfach gerne?
Also ich mag The Black Keys einfach total gerne als Band. Und ich habe mich total gefreut, als ich von denen das erste Mal gehört habe. Und ich war dann auch bei denen beim Konzert in Berlin und das war ganz toll. Und das ist einfach für mich eine tolle Musik. Ich fand das auch ein bisschen schwierig mit dieser Musikauswahl. Auf der einen Seite will man natürlich irgendwie total so Songs haben, die einem so total gefallen. Und dann auf der anderen Seite will man ja auch irgendwie was erzählen. Aber das ist sozusagen eigentlich das erste Konzert für mich in Berlin gewesen, wo ich...
Na.
Ich meinte damit, das war mein erstes Konzert als Berliner, als Wahlberliner sozusagen.
Und tanzt du gerne? Weil es ist ja so ein Tanzsong.
Ja, schon manchmal ja. Also nicht immer, aber manchmal.
Okay. Der Schauspieler David Cross ist heute hier zu Gast. Was ist ein Blickweltmeister?
Das hat Buck, glaube ich, mal gesagt.
Ja, über dich.
Genau, mit Buck meine ich Detlef Buck, der erste Regisseur, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Der hat das, glaube ich, über mich gesagt. Ich glaube, nach Same, Same, But Different auch, ne? Weil das ist, hat er einfach gesagt, der Typ kann halt nicht so gut sprechen, aber gucken kann er.
Naja, als Gebärdendolmetscher kannst du auch noch was werden, wenn du möchtest. Schauspieler ist jetzt ein blöder Beruf für dich, ne?
Ja, das stimmt. Ja, ich muss das erstmal lernen, so mit dem Sprechen und so. Aber das, ich habe ja noch ein bisschen Zeit.
Hast noch ein bisschen. Du bist noch so jung.
Ja,
da kommt noch so viel.
Ja.
Mal sehen, wie jung. Also, am 4. Juli 1990 zur Welt gekommen. Das ist schon wirklich Hammer. In Hennstedt-Ulzburg, das ist in Schleswig-Holstein, aufgewachsen. Das steht überall in Bargteheide, aber eigentlich nicht in Bargteheide, in einem 500-Seelendorf. Wie heißt das? Oder wie
Todendorf.
Hieß das? Todendorf.
Todendorf heißt das, ja.
Aha.
Ja.
Und das wird Bargteheide sozusagen zugerechnet?
Ja, das ist relativ in der Nähe von Bargteheide. Also da im, ja, da bin ich eigentlich, also bis zur zweiten Klasse bin ich da aufgewachsen.
Und dann in die Großstadt Bargteheide gezogen.
Genau, und dann für mich in die Großstadt Bargteheide. Also die hatten, in Bargteheide gibt es ein Kino, ein Theater und... zwei Schulen, zwei Gymnasien und...
eine Waldorfschule. Wärst du lieber auf die gegangen?
In Bargteheide nicht direkt, aber relativ in der Nähe. Also in Hamburg, Rahlstedt ist es denn, glaube ich.
Das ist ja jetzt gar nicht so. Wobei 40 Kilometer ungefähr, ne? Ist
Bargteheide
von Hamburg?
Ungefähr, ja. So, ja, genau. So 20 bis 30 zur Waldorfschule dann in dem Fall.
Wärst du lieber auf die Waldorfschule gegangen?
Ja, ich hätte schon mal, also aus Interesse, natürlich, also einfach mal so zu so gucken, wie das denn da so ist. So, ja, ich finde das schon richtig vom Ansatz her auch, ja. Ja, also ich glaube, man kann da auch nicht alles richtig machen, so. Also es kann auch sein. Also es kommt dann auf viele verschiedene Sachen an.
Ja, na klar, wie immer im Leben.
Ja, ja, genau. Aber aus Interesse hätte ich das auch schon mal gerne miterlebt, ja. Wie es da so, wie man da so den Namen tanzen kann und so, was man halt so hört.
Die Klischees immer, ne?
Die Klischees,
die
werden
auch so froh, wenn es mal was anderes gäbe, was sofort im ersten Moment mit. Also wir machen jetzt mal einen Contest.
Aber deshalb wollte ich ja gerne hingehen auch zu der Waldorfschule eigentlich, ne? Oder hingegangen sein.
Als Schauspieler könntest du aber, wenn das jetzt hier ein Casting wäre,
ja.
Ne? Dann würde ich sagen, David, wenn du diese Rolle haben willst und du bist richtig heiß drauf, ne? Dann musst du deine Scheu überwinden. Und deinen Namen tanzen und ich würde dich dabei filmen. Mhm. Das haben wir neulich schon mal gemacht und ich finde langsam Gefallen daran. Wir würden diesen Film dann online stellen. Du kannst dir überlegen, ob du dieses Angebot annehmen willst. Das können wir im Laufe der Sendung klären. Ja?
Okay.
Das Schönste an Bargteheide und an Todendorf ist wahrscheinlich die Lage. Weil es genau zwischen Ostsee und Nordsee liegt, so ziemlich in der Mitte, ist man da erstens ständig am Wasser. Wahrscheinlich ja. Oder sucht man sich dann trotzdem noch so einen ödeligen Baggersee aus?
Ja, meistens das Zweite, ja. Also man vergisst halt irgendwie ganz häufig, also ich habe ganz häufig vergessen, wie nah man eigentlich an der Ostsee zum Beispiel ist. Also es gab früher dann auch häufig so Familienausflüge zur Ostsee oder dass man...
Wieso nicht zur Nordsee? Die ist doch viel schöner.
Ja, zum Baden war das einfach schöner. Also da kann man schon, ist in der Ostsee schon besser.
Weil es nicht so wild ist, oder warum?
Ja, auch ist nicht so kalt. Einmal. Also die Nordsee ist schon viel kälter und auch von den Stränden her ist es halt entspannter. Also es ist jetzt nicht so, das ist steiniger an der Nordsee und so weiter. Aber die Nordsee ist auch total schön. Also
du siehst gerade die Enttäuschung in meinem Blick.
Deswegen, hab ich gesehen, ne,
hast
ich gesehen.
Du, deswegen machst du jetzt
ich musste die Kurve noch irgendwie kriegen.
Was aber Schönes jetzt noch.
Die Nordsee,
Steinstrände an der Nordsee, okay. Da gibt es so viele. Da gibt es so viele schöne Strände an der Nordsee.
Ja, total. Also die Nordsee ist
feine.
Halt, die Nordsee ist halt besser so zum Spazieren.
Du machst das toll.
Zum Spazieren gehen und so zum Nachdenken am Strand und aber jetzt nicht so zum aktiven Strandurlaub ist die Ostsee besser.
Toll, wirklich. Oh, okay, gut. Matthew White hast du mitgebracht. Mhm. One of These Days heißt der Song. Wofür steht der?
Ja, es ist auch wahnsinnig spannend jetzt. Es ist auch ein Konzert gewesen in Berlin. Das war halt ein sehr, sehr kleines Konzert in dem Privatclub in Kreuzberg. Und sehr, so sehr intim und ich finde das einfach eine sehr schöne Musik. Wofür steht der? Der steht.
Wie alt warst du denn? Weil du hast jetzt zwei Berlin-Zeiten.
Genau, das ist jetzt schon viel später als The Black Keys zum Beispiel. Mhm. Also das ist jetzt gar nicht so lange her. Ich weiß gar nicht, wann das genau war, aber ich glaube so vor, weiß ich nicht, 2 Jahren vielleicht, schätze ich mal so. Ich finde, das ist ganz tolle Musik.
Gehst du oft, also du bist ja viel auch unterwegs, Dreharbeiten und so weiter, du bist nicht immer in Berlin, wobei ja hier Gott sei Dank auch viel gedreht wird. Aber wie ist es, wenn du jetzt tatsächlich mal so eine Phase hast, in der du weißt, okay, 2 Monate hast du jetzt Zeit. Schläfst du dann automatisch lange und gehst nachts um die Häuser?
Ja, auch.
Also könnte ich dich jetzt fragen, du würdest jetzt wirklich ganz gute Clubs kennen, du wüsstest, wo die sind, welche Musik gespielt wird.
Nee, das eigentlich nicht. Ich gehe eher immer so mit. Dann. Also ich bin halt überhaupt, also ich kenne mich halt überhaupt nicht aus, was jetzt das Beste ist oder so, aber und jetzt auch so Clubs oder so gehe ich auch eher weniger, also wenn dann in so eine Bar oder so, ne? Aber ja, genau.
Ich hätte dich jetzt auch nicht abgefragt.
Okay, gut, das, dann bin ich beruhigt.
Das ändert sich in Berlin auch so schnell.
Ich muss jetzt irgendwie hip sein.
Nein, du bist jung, das reicht. Du musst nicht jung reicht, und oder? Hip sein.
Nee,
jung, hip reicht. Und erfolgreich.
Hip muss man später dann werden.
Genau.
Ja, okay. I know you can't help, but your smile's so
bright. It's hard to look away. Radio 1. Hörbar Rust.
Ich bin gespannt, was sich mein heutiger Gast, der vielfach ausgezeichnete Schauspieler David Cross, so überlegt, wobei er gefilmt werden möchte. Wir stellen das dann anschließend ins Netz. Vielleicht tanzt er seinen Namen, heißt Gott sei Dank nicht Daniel, sondern David. Das V lässt sich, glaube ich, einfacher tanzen als so ein N.
Ja, stimmt. Ne?
Aber jetzt erstmal Musik. Ich habe Ihnen Fink mitgebracht. Er sieht sie an. Fink, er sieht sie an. Der Schauspieler David Cross ist heute zu Gast, ein Nordlicht aus Schleswig-Holstein, geboren in Hennstedt-Ulzburg. Dort gibt es, Oder ist es in Bargteheide? Jetzt komme ich mit meinen eigenen Aufzeichnungen durcheinander. Sagt dir die Kunst- und Kulturwoche Hennstedt-Ulzburg was? Nein, muss auch nicht. Die ist erst 2009. Ich erwähne sie auch nur deswegen, weil sie so eine weil sie unglaublich toll abgekürzt wird. Es ist also so eine Art Festival.
Okay.
Eine Woche, über 100 Künstler aus verschiedenen Bereichen stellen aus. Kuhuhu.
Kuhuhu.
Hast du davon schon gehört?
Kuhuhu? Hab ich noch nie gehört, nicht? Nee.
Gut.
Aber klingt gut.
Trotzdem, lass uns einen Moment bei dir zu Hause bleiben im Norden, um deine Familie kennenzulernen. Mhm. Oma Karin, weiß ich. Mhm. Lebt die noch?
Die lebt noch,
ja. Ach, das ist ja schön. Und wie alt ist die?
Die ist, ja, also ich müsste jetzt schätzen, ich hab das Alter von meinen Großeltern nicht drauf.
Muss aber nicht. Das heißt aber, dass dein Opa auch noch lebt.
Ja, also,
ach, schön.
Der Mann von Karin, Opa Peter,
Opa
der
Peter,
lebt noch.
Ja. Opa Peter und Oma Karin. Und ist Oma Karin so eine, als du klein warst, war das so eine Backoma mit einem Dutt hinten und so eine Kochschürze? Oder war das so eine ganz schicke Patente?
Nee, das war eher Oma Gudrun.
Aha, das war so die...
Väterlicherseits.
Ja.
Ja.
Und Oma Karin war so eine moderne Frau, oder?
Ja, nee, Oma Karin ist ja doch, die ist schon auf eine gewisse Art und Weise sehr modern, so, ne? Also in den Strukturen, in denen sie ist, schon sehr, ja, und hat einen guten Humor auf jeden Fall. Mhm. Sehr, sehr lustig und was halt auch sehr prägnant war für mich als kleines Kind immer noch so, war die Aussprache von meinem Namen von ihr. Sie hat halt als einzige immer David gesagt.
David.
David. Aha. Und das ist auf jeden Fall immer sehr, also ist noch sehr in Erinnerung geblieben. Aber das war jetzt nicht alles, was ich mit Oma Karin verbinde. Aber aber ich bin immer total gerne bei meinen Großeltern gewesen, ja.
Dann hast du zwei Brüder, Michel und Franz, und eine Schwester, eine jüngere Schwester, Luisa. Mhm.
Genau.
Deine Mutter heißt Angela.
Richtig.
Das ist ja richtig wie in so einer Personalakte. Genau. Aber ich muss das sagen, weil ich mir das so rausgesucht habe.
Okay,
es gab nie das ganze
auch mal
Paket.
So machen. Man kann sich ja mal so ein bisschen Zeit lassen, so heißen die, dass man, ja, finde ich gut.
Nein, das bringt uns dich ja auch näher.
Ja, das stimmt.
Nur wie dein Vater heißt, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, er hat euch vorm Einschlafen vorgelesen.
Ja, richtig. Räuber Hotzenplotz, ganz häufig.
Ottfried Preußler, hast du ja später als Krabat auch verfilmt.
Genau, richtig.
Da schließt sich
richtig,
ein Kreis.
Richtig, total.
Hast du Krabat auch gelesen?
Ich kannte das nicht vorher.
Mhm.
Nee, also ich kannte echt, also viele Bücher, wo ich dann das Drehbuch auch gelesen habe oder die ich dann gemacht habe, die Romanverfilmungen waren, da kannte ich die Bücher gar nicht vorher. Durch Zufall, was vielleicht auch gar nicht so schlecht war.
Glaube ich auch.
Ja.
Also ich weiß ja nicht, inzwischen wirst du auch andere Erfahrungen gesammelt haben und das sieht auch jeder anders, auch jeder Hörer sicherlich, aber wenn man in so ein Buch verknallt ist und dann kann so eine Verfilmung in der Regel nur verlieren, habe ich so den Eindruck. Ne? Das ist, woran liegt das nur? Ich weiß nicht. Oder hast du es auch schon mal umgekehrt erlebt, dass ein Buch relativ schwach war und der Film dann alles so rausgeholt hat?
Nee, fällt mir jetzt nichts ein. Aber es ist ganz selten, glaube ich, so der Fall. Eigentlich ist es ja eher immer andersrum, ne? Aber ich finde, ja, also ich finde es auch schön, wenn man sozusagen aus dem Film auch was anderes machen kann. Also das Buch kann ja auch für sich bestehen und es kann toll sein und auch viel mit der Imagination machen von einem selbst.
Klar.
Und dann kann der Film ist halt einfach ein anderes Medium. Also für mich ist auch schön, wenn man auch was anderes aus dem Buch dann wieder macht und das nochmal anders interpretiert, als wenn man jetzt sozusagen das genau so macht, wie es da ist. Aber da kommt man natürlich immer so ein bisschen in so eine Bedrulle, dass man natürlich, dass viele Leser das natürlich dann irgendwie auch kennen und viel eine große Erwartung haben an den Film. Ja.
Aber hat man sowieso. Also als Leser hat man, wenn man ein Buch wirklich mag, immer eine hohe Erwartung an den Film. Und ich finde, was du gesagt hast, das trifft auch auf Coversongs zum Beispiel zu. Es gibt ja wirklich viele Lieder, die entweder zu Unrecht in Vergessenheit geraten sind oder wo man das Gefühl hat, okay, das ist in einer sehr melancholischen Tonlage, das hole ich nochmal irgendwie heiterer hervor oder wie auch immer.
Ja, genau.
Und ich finde jedes Cover legitim, das dem Lied so eine eigene Handschrift gibt, wo man das Gefühl hat, okay, ich kenne das Original, aber es hat nichts mit dem Original zu tun.
Ja, genau.
Ne? Das ist schön. Das
genau,
ist
ähnlich eigentlich, ja.
Mir ist gerade ein Film eingefallen, obwohl ich jetzt nicht die große Cineastin bin, aber wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt zu 100% sagt, da ist der Film deckungsgleich mit dem Buch, aber Hotel New Hampshire hat mir als Buch total gut gefallen und die Verfilmung profitiert natürlich auch von so tollen Schauspielern wie Rob Lowe oder Nastassja Kinski oder so. Und es ist so ein skurriler Film geworden, dass das so nebeneinander, finde ich, Bestand haben kann, ohne sich da irgendwas wegnehmen zu wollen.
Ja, genau.
Das ist ganz gut.
Wenn sich das so ergänzt im
Endeffekt. Genau, wenn es sich ergänzt. Ja. So, wir waren ja bei deinem Vater beim Vorlesen. Mhm. Er hat ja nicht immer nur das Buch. Ihr habt ein riesengroßes Bücherregal im Flur gehabt. Da hat er sicherlich 1000 Bücher rausgezogen, oder?
Ja, genau. Ja, da gab es schon verschiedene. Jetzt ist es auch lustig, zum Beispiel, da fällt mir gerade ein, es gab, glaube ich, auch dieses, also da war ich aber noch ziemlich klein, dieses Henriette Bimmelbahn. Und das kommt jetzt auch wieder, da muss ich jetzt gerade dran denken, das kommt jetzt auch wieder in einer Verfilmung vor, in der ich gerade jetzt arbeite, Simpel heißt der Film, wo Markus Goller Regie führt. Und spielt dieses Buch auch eine große Rolle. Aha. Ist dann auch lustig, da schließt sich dann auch der Kreis.
Da schließt sich der Kreis. Wie war das denn bei euch? Also ich glaube, Luisa hat bestimmt ein eigenes Zimmer gehabt. Und bist du der Älteste oder der Zweitälteste?
Der Zweitälteste. Also ich habe einen großen Bruder noch.
Und warst du mit deinem großen Bruder in einem Zimmer oder habt ihr alle eigene Zimmer gehabt?
Nee, wir hatten da in Todendorf, also da gab es Luisa noch gar nicht.
Die kam später, alles klar.
Also da gab es Franz dann schon auch noch, aber da gab es Luisa noch nicht und da hatten wir so ein ganz schönes Haus da so auf dem Land. Das war ganz toll und wir hatten, da hatten wir jeder ein Zimmer und es gab auch einen riesen Garten und wir hatten dann unseren eigenen Fußballplatz so gebaut.
Schön.
Ja, also es war jetzt keine Fußballplatzgröße, aber es war eine kleine Wiese mit Fußballtoren und das war ganz toll für die Kindheit. Und dann hatten wir auch zum Beispiel dann mit meinem Vater auch zusammen haben wir so eine Lokomotive gebaut. Von Jim Knopf, die Lokomotive, die Emma, haben wir gebaut und darauf haben wir dann gespielt und das war ganz toll. Da hat mein Vater ganz viele tolle Sachen gemacht, so für uns als Kinder. Das war großartig, so dieses Bauen und so dieses wirklich so auf dem Land aufwachsen. Das war echt toll. Also dass meine Eltern sich dafür entschieden haben. Ich glaube, die waren auch vorher so eine Zeit lang auch, glaube ich, zum Beispiel auch in Berlin mal mit meinem großen Bruder noch. Und haben auch in Berlin gelebt eine Zeit lang und dann haben sie sich aber irgendwann entschieden, nee, wir gehen jetzt aufs Land und da ziehen wir die Kinder. Und das war für mich einfach toll.
Für euch alle wahrscheinlich, für euch Geschwister. Ja. Also was man so liest, da vermittelt sich dieses Gefühl, dass ihr so eine starke Familienbande habt, die, das klingt so gesund, so harmonisch, so wie man sich das wünscht. Ja, das hat mir sicherlich auch geknallt, aber das gehört ja dazu.
Ja, das gehört immer zu. Also das kann, in einer Familie kann es nicht nur harmonisch sein, glaube ich.
Wir spielen jetzt die Strokes mit Last Night. Gibt es dazu ein Stichwort von dir?
Ja, das ist so ein bisschen so meine Jugend, wenn ich das so sagen kann. Also
wann hört die auf? Wie alt bist du, als die aufgehört hat?
Ja, das war so, also so Gitarrenmusik generell, so. Das war so mit 15 und so ging da, also gerade in der Zeit, wo ich auch so knallhart gemacht hat und auch beim Vorleser noch. Ich weiß zum Beispiel, da könnte ich noch sagen, eine Anekdote, da hat, weil ich das so toll fand, so Gitarrenmusik, hat mir der Vorleser, der Regisseur vom Vorleser hat mir dann zum Geburtstag eine elektrische Gitarre geschenkt. Und das, ich habe mich natürlich dann so total gefreut, aber ich habe es nie gelernt oder so. Aber das kam halt sehr rüber, dass ich
das... Du hast gepostet dann wahrscheinlich.
Genau, ich hab's immer umgehangen.
Auf Autogrammkarten und so sieht man dich mit so einer E-Gitarre.
So,
ne?
Ganz cheesy Autogrammkarten. Aber das fand ich einfach ganz toll und das war,
The Strokes, wir hören sie einfach. Radio 1, die Hörbar Rust, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, hörbar@radio1.de. Und wenn Sie Sendungen nachhören möchten, die Sie verpasst haben oder jetzt erst durch irgendeinen wahnsinnigen Zufall darauf gekommen sind, die Hörbar einzuschalten, dann warten 51 nervöse Sendungen darauf, von Ihnen endlich als Podcast gehört zu werden. Im Netz, kostenlos, unkompliziert. Und wenn Sie sowas noch nie gemacht haben, dann wird unsere reizende Redakteurin Miriam Cilic Ihnen helfen und ganz einfache Anweisungen per E-Mail geben. Also hörbar@radio1.de. Schämen Sie sich nicht, es ist keine Schande, nicht zu wissen, wie man einen Podcast abhört oder runterlädt. Gut, bist du froh, dass du nie einen Krieg miterleben musstest? Nein, nicht antworten. Erinnerst du dich daran, dass dir diese Frage gestellt wurde?
Nee, aber das ist ein bisschen krass, weil... Nee.
Gut, dann hast du es einfach professionell
verdrängt. Ich habe jetzt an was anderes gedacht. Aber wieso?
Nee, dann musst du mir mal verraten, woran du gedacht hast.
Nee, weil es ist so ein Gedanke, hatte ich vor kurzem. Ganz schlimm eigentlich, aber das habe ich auch mit dem Regisseur vom Vorleser, mit dem bin ich noch sehr befreundet, und den habe ich dann auch so gefragt, ob er das glaubt, dass das irgendwie nochmal passieren kann.
Ja.
So, und er war total geschockt, dass ich sowas denken kann.
Ja?
Und
wie alt ist er denn?
Der ist über 50, ich glaube 51.
Da wird nicht mehr differenziert, ne?
Nein, so
alle
das
Leute
nicht.
Ab über Nein, 50.
Das klang jetzt total doof. Nein, aber Nein, aber ich glaube 51 oder 52 ist der. Und da habe ich jetzt, genau, das war jetzt vor kurzem, dass ich den das so gefragt habe, dass ich einfach drüber nachgedacht habe und dass ich das ganz schlimm fände. Aber wieso hattest du die Frage gestellt?
Ich wollte die Frage keinesfalls stellen. Ich wollte sie nur kurz in den Raum stellen, denn ich finde es natürlich absurd, gefragt zu werden, bist du froh, dass du nie einen Krieg miterleben musstest? Also die Vorstellung, dass man, die wenigsten Leute werden sagen, ach nö, hätte ich mir ganz gerne mal angeguckt, so wie das ist. Also das war zu Gefährten, als du mit Steven Spielberg Gefährten gemacht hast, und das geht ja da um den Ersten Weltkrieg.
Ja,
und
verstehe.
In dem Kontext ist es gefallen. Aber nochmal zurück zu deiner Frage, die du jetzt gerade geäußert hast. Also ich finde, das ist durchaus legitim, und ich glaube, du bist überhaupt nicht der Einzige, der sich diese Frage gerade stellt, weil da ja im Moment so unglaublich viel passiert, dass sogar essentielle wirtschaftliche Dinge fast so ein bisschen in Vergessenheit geraten oder ins Hintertreffen geraten, weil es andere Dinge gibt, die uns viel schneller um die Ohren fliegen können. Ja. Und ich finde es eher erstaunlich, dass der Regisseur, so klug er auch ist wahrscheinlich, dass der mit so einem Entgeistern darauf reagiert hat.
Ja, hat mich auch gewundert ein bisschen in dem Moment. Aber vielleicht war er einfach zu sehr im Stress und wollte jetzt nicht in diese krasse Sache mit einsteigen. Aber hat mich auch ein bisschen gewundert, stimmt.
Wann beschleicht dich das? Versuchst du regelmäßig die Tagesschau zum Beispiel zu gucken, also Nachrichten zu gucken, Zeitungen zu lesen? Oder gibt es auch Momente, in denen du dir sagst, okay, wenn ich mich jetzt hier auf meine Arbeit konzentrieren will, und das muss ich, dann muss ich jetzt mal diese ganze Weltpolitik für eine Woche ausblenden, weil es mich zu sehr mitnimmt, ja?
Das ist es eigentlich auch, ja.
Ja, das kann, also wie gesagt, ich glaube, dass das wirklich vielen Leuten so geht.
Ja,
das geht mir
auch
so, dass ich an manchen Tagen habe ich das Gefühl,
dass man es gar
es überfordert mich, kann das nicht aufnehmen.
Ja.
Und dann habe ich immer, dann weiß ich immer, wie ich eigentlich darüber denken sollte.
Genau.
Na, so wie so der gesellschaftliche oder vermeintlich gesellschaftliche Konsens lautet, wie man sich dazu verhalten müsste. Und dann merke ich aber, dass ich da noch ein paar Einwände habe. Und dann wächst, dann schlägt das über meinem Kopf zusammen.
Kenne ich sehr gut. Ja.
Und das ist ja jetzt nicht ein Thema, es sind ja bestimmt 6 oder 7 Themen, die im Moment gerade parallel zueinander kommen. Wie ist das in deinem Freundeskreis? Gibt es da Leute, die mit dem Filmbusiness so gar nichts zu tun haben, oder sind die schon hauptsächlich dort?
Also wenn sie nichts damit zu tun haben, tut es immer sehr gut. Also dass man auch immer mit Leuten spricht, die ganz woanders herkommen oder so, die nochmal so eine Entspanntheit dann auch so mit reinbringen, weil das ist halt auch schon so ein, das tut dann einfach so gut, weil dieser Job ja auch automatisch hat das immer was mit dir selber zu tun, und dann einfach mal so da rauszugehen und sich um andere Sachen zu kümmern, das tut immer total gut. Mhm. Also das gefällt mir total, also immer mehr, also mit Leuten zu sprechen, die nicht auch aus diesem, aus dem Bereich kommen.
Also das mit diesem sich erden. Es gibt im Grunde kein Interview, das du gegeben hast, bei dem der Autor oder die Autorin nicht irgendwann geschrieben haben, wir machen uns keine Gedanken, egal ob es jetzt kritisch war oder ob es positiv, ne? Du weißt schon, was jetzt kommt, dass du dich erdest oder dass du bodenständig bleibst. Und wir haben vorhin über deine Familie kurz gesprochen. Ich kann mir das schon auch vorstellen, dass das gute Voraussetzungen sind, um jetzt nicht total abzudrehen, weil letztendlich ist deine Karriere, wenn man dieses Wort benutzen möchte, ja wirklich mit Paukenschlägen losgegangen. Also das, wo andere Leute drauf hinarbeiten und warten und hoffen.
Das stimmt,
war ja bei dir der Start. Das kann natürlich bedeuten, dass es zukünftig entspannter ist für dich.
Bergab
gehen kann. Nee, oder jetzt aber auch ganz im Ernst, es kann natürlich aber auch dich unter den Druck setzen, dass du dir denkst, okay, ich bin mit so einem Knall losgelaufen. Läuft jetzt nicht schlecht, aber ich bräuchte gern mal wieder so eine Amplitude. Ich brauche mal wieder einen Knall.
Ja, absolut. Ja, absolut. Also ich meine, diese Phase gab es natürlich auch. Also das ging so krass los mit diesen großen Projekten am Anfang, dass ich dann erstmal sozusagen, und dann war das natürlich automatisch so eine Normalität, die es dann bekommen hat. Irgendwie, ich dachte halt so, ja, so läuft das jetzt immer, aber das ist halt nicht so. Also ich auch mit vielen Schauspielern, mit denen ich gesprochen habe, die meinen halt dann auch irgendwann so, es gibt halt manchmal sogar alle 10 Jahre so ein Projekt, was einen so richtig krass mitnimmt oder wo alles so stimmt und alles zusammenkommt. Und dann hat, also da gab es schon diese Phase nach diesem Paukenschlag, wo ich dann erstmal so, ach so, kann, so ist das auch manchmal und so. Aber zum Beispiel auch, war das auch so manchmal, dass ich mir dann einfach gewünscht habe, auch mal eine Nebenrolle zu spielen. Und das kam dann auch.
Ist ja auch passiert.
Ist dann auch eingestellt und dann irgendwann sehnt man sich wieder
nach einer Hauptrolle
und nicht so viel Verantwortung und ja, genau, aber diese, also das ist halt, genau, man. So eine Beständigkeit muss man da ist.
Da
musst
halt du dir einen anderen Job suchen, Freund.
Richtig, der Beständigkeit. Richtig. Den Na? Findet man da drin nicht.
So, sag mal, bist du nicht dieser Typ, der neben dem total vollgedröhnten Marilyn Manson steht?
Ja, richtig.
Und ist das nicht der Übergang zu The Kills?
Richtig.
Es gibt ein Foto, das im Internet kursiert,
ja, ja, genau,
ne?
Das ist aber die Geschichte, die ich dann auch dazu erzählen wollte.
Erzähl.
Nee, das war, The Kills sind auf dem Soundtrack von Knallhart drauf. Und das Knallhart ist halt mein erster großer Kinofilm gewesen. Und die haben dann auch auf der Premierenfeier haben die auch gespielt. Das war so kurz bevor sie so richtig groß wurden. Mhm. Und dann haben sie so einen ganz kleinen Rahmen da eigentlich gespielt. Und alle standen da so um die herum in so einem Kreis. Und es war total gute Stimmung. Und wir hatten gerade die Premiere gehabt und es lief total gut. Und dann dann haben die einfach gespielt und bin ich auch auf den Song gekommen, No Wow, von denen. Und da stand, und Marilyn Manson hat dann wahrscheinlich, der war in der Stadt wahrscheinlich und hat dann gehört, dass die dann da spielen. Und der stand dann da irgendwie völlig zugedröhnt mit offenem Mund und offenen Augen hat da gestarrt und ich wusste jetzt gar nicht. Und ich war so total euphorisch.
Wie alt warst du? 15?
15, oder? Ja. Ich war so total euphorisch und ich war wahrscheinlich so ein total nerviger Teenager für den, der so, lass mich meinen Trip jetzt hier erleben. So. Und ich wollte aber unbedingt so dieses Foto haben. Und ich stelle mich dann da so neben und grinst dann da so über beide Backen. So. Und er ist in seinem Element und dann war ich aber froh, dass es dieses Foto noch gab und wir sind dann auch noch so Backstage zu denen gegangen. Und
ihr seid doch jetzt ganz dicke Freunde, Marilyn und du, oder?
Ja, genau, voll dicke, voll dicke. Wir gehen jetzt immer aus hier in
Berlin.
Geil. Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute der Schauspieler David Cross. Sie kennen ihn aus Der Vorleser beispielsweise oder Gefährten oder Knallhart oder nimm mal einen aus der Gegenwart, der dir persönlich...
Boy Seven,
klar. Gut, wir erfahren gleich noch ein bisschen mehr. Eine Stunde haben wir noch Zeit. Und jetzt Nathalie Gilbert-Bécaud.
La Place Rouge était vide.
Stunde 2 der Hörbarust heute mit dem Schauspieler David Cross. Angekündigt ist es, da musst du durch. Wir kreisen jetzt mal ein bisschen um diese Geschichte eines ungewöhnlichen Jungen, der eine ganz außergewöhnliche Chance bekommt, ob seines Talentes. Und das ist kein Film, sondern das ist dein Leben. Mhm. Also schon warm gespielt in der Theatergruppe, irgendwie Blaues Wölkchen. Ja.
Nee, ist ja. Später dann die Blaue Wolke.
Die Blaue Wolke.
Wenn man schon größer war, ja.
Das kleine Theater, das heute, also die, ich glaube, Frau Martens oder Mertens oder wie hieß die? Frau Martensen, die inzwischen gestorben ist. Das war die Theaterleiterin und die hat was schon in dir entdeckt. Kann man das sagen, dass sie dich gefördert hat oder gefordert hat?
Ja, ich glaube, aber das hat sie alle, glaube ich, alle, die da Theater gespielt haben. Also das war wirklich, das ging so mit 12, glaube ich, los. Und das war dann so, weiß nicht, wie Fußball spielen, ne? Da ist man auch im Verein und da geht man dann jede Woche einmal hin und hat Training und dann am Wochenende Spiele. Und so war das auch eigentlich beim Theaterspielen. Das hat mir Spaß gemacht und hatte man dann jede Woche einmal Probe und es war eine nette Gruppe von jungen Menschen, die dann einfach so ein bisschen Theater spielen wollen. Und es war auch, da direkt in Wagterheide haben die total schön gemacht. Und es gab dann immer Weihnachtsmärchen, wurde dann sowas aufgeführt wie Momo oder wie für die Herdmanns kommen. Da war ich dann Herdmann. Und ja, das hat mir halt sehr viel Spaß gemacht, einfach schon damals, ja.
Du hattest ja auch sehr früh den Wunsch, Schauspieler zu werden. Du hast das auch ins Poesiealbum eines Klassenkameraden mal geschrieben. Es gab dann, diese Geschichte müssen wir jetzt gar nicht so vertiefen, weil ich auf was ganz anderes hinaus will, aber du kannst es gerne natürlich mal in deinen Worten sagen. Irgendwie Handzettel, die mal verteilt wurden für eine Schauspielagentur? Oder wie kamst du zu deinen ersten Rollen, bevor es jetzt losging mit Book?
Also ich hatte, ich habe das über so einen Schulkameraden eigentlich gehört. Der hat dann, glaube ich, so ein bisschen so Werbung gemacht und hatte so eine Agentur. Und dann habe ich mit dem mal gesprochen, ja, was ist das für eine Agentur? Und dann habe ich immer mit der Agentur gesprochen und bin dann durch diese Agentur eigentlich an einen Kinderfilm gekommen, wo ich dann mal so eine ganz super kleine Rolle gespielt habe. Und dann habe ich das mal so ausprobiert eigentlich. Das war ganz lustig und bin dann aber wieder zur Schule gegangen und das war auch...
Und dann gab es ja noch so kleine sowas wie Alpha-Team oder so. Ich meine, das ist natürlich für dich jetzt nicht mehr so groß, aber das sind ja dann, ist ja dann für jemanden, der anfängt, der sehr jung ist noch, ne? 14, 13, was weiß ich, wie alt du warst. Ja. Ist das ja schon was Besonderes,
ja, absolut.
Im Fernsehen.
Absolut, so mit der Kamera und das dann so zu spielen und so. Aber das ist für mich, glaube ich, dadurch, dass das andere dann auch so groß wurde, habe ich da gar nicht mehr so eine große Erinnerung irgendwie daran.
So, dann ist es in so kleinen Orten, auch wenn Bargteheide ein bisschen größer war als Todensen.
Todendorf.
Tötensen. Man kennt sich. Und Detlef Buck, der Regisseur und Schauspieler, hat einen Bauernhof dort. Und jetzt ranken sich verschiedene Mythen um dein Entdeckungsinitial sozusagen, ob das seine Tochter Bernadette war oder Benny oder wie sie genannt wird oder ob es seine Mutter war oder ob es seine Frau war. Fakt ist, du wurdest zum Casting eingeladen und du wurdest von Frau Buck ordentlich geohrfeigt dafür.
Von seiner Tochter.
Von seiner Tochter.
Von Bernie. Die hat mir dann ordentlich eine reingehauen, ja.
Und du konntest weinen und das war gut, ja?
Das war dann so ein bisschen Method Acting damals schon. Wir haben die Szene zusammengespielt und in der Szene spielt sie meine Mutter und gibt mir eine Backpfeife. Und sie hat das halt echt mit ganz schön...
Sie hat das drauf.
Ja.
So, und dann kam es tatsächlich zu deiner ersten Hauptrolle gleich, sozusagen von 0 auf 100, knallhart, heißt der Film. Du bist 15 Jahre alt, er spielt in Berlin. Jenny Elvershagen ist deine Mutter. Und tatsächlich ist das eine Rolle, also wenn ich sonst nicht so viel positiv über sie lese, ist das eine Rolle, für die sie immer wieder extrem gelobt wird.
Das hat sie toll gemacht.
Hat sie gut gemacht.
Richtig gut. Sehr gut.
Die Geschichte geht so, grob verkürzt, ihr lebt in Zehlendorf und müsst nach Neukölln umziehen, du und deine Mutter.
Ja.
Und in Neukölln kommst du auf eine andere Schule und da sind andere Leute, andere Jungs, da sind Gangs und es ist so, wie es eben abläuft.
Genau.
Du gerätst ganz schön irgendwie, du kommst in die Mangel, wirst in die Mangel genommen und versuchst dir da irgendwie so deinen Weg zu suchen, wie du da existieren kannst.
Wie ich überleben kann.
Wie du überleben kannst.
Ja, stimmt.
Und das hat für ganz schön viel Aufsehen gesorgt, was du da gemacht hast.
Ja, nee, das war ein krasses Erlebnis einfach so, ne? Das war in den Sommerferien alles. Ich bin ja noch zur Schule gegangen und bin dann nach Berlin gegangen, hatte da meine erste eigene Wohnung, habe dann da mit Bernie auch zusammen gewohnt, die hat das Making-of für den Film
mit
gemacht.
Mit der Tochter von Detlef Buck.
Genau. Und es war toll, also es war meine erste eigene Wohnung und wie gesagt, und ich habe das dann sozusagen wirklich da zum ersten Mal gemerkt, wie man halt wirklich sowas erleben kann, wie die Rolle auch, was die Rolle auch durchmacht. Also es hat sich einfach ähnlich angefühlt, ne? Also
Also auch nach Drehschluss wurdest du von den Jungs, keine Ahnung,
verprügelt? Nein, weiß ich nicht. Aber trotzdem hat man ja diesen Rahmen immer, diesen Dreh. Und ich hatte einfach wahnsinnig so offene Augen, sage ich mal. Oder ich war offen für Sachen und habe mich dann da so drauf eingelassen und habe das dann sozusagen wieder... Michael Polischka in dem Fall dann so miterlebt. Also ich meine, ich komme aus Bargteheide, das ist auch ein beschauliche Kleinstadt, nach Berlin in die Großstadt
Neukölln.
Und
bevor es so süß Kreuzköln wurde, das war ja nochmal ein Zacken schärfer.
War nochmal was anderes, auch mit der Rütli-Schule, das war ja direkt dann danach, als der Film eigentlich rauskam, das war wirklich so timingmäßig wie eigentlich so eine PR-Aktion gewesen. Sowas kann man sozusagen dann auch miterleben und so durch die Augen von der Rolle einfach nochmal miterleben und Das war, und dann bin ich auch danach wieder nach Hause und bin in die Schule gegangen und habe diesen ganzen Rummel, der dann ein Jahr später erst kam, habe ich ja noch gar nicht erwartet dann zu dem Zeitpunkt.
Du hast Nasenbluten bekommen vor lauter Stress.
Ja, genau. Und zum Beispiel, also einmal kam ich dann auch meine Eltern mal besuchen in Berlin übers Wochenende. Und da, das war auch dann so super krass. Da bin ich dann, glaube ich, so schlafgewandelt, sagt man, ne? Schlafgewandelt.
Ja.
Schlafgewandelt. Und dann nachts dann rumgelaufen.
Machst du das oft? Passiert dir das häufiger? Haben dir das schon mehr Leute gesagt?
Also ich weiß davon nichts, aber da haben sie, haben meine Eltern mir das gesagt.
Ah, ja.
Und da haben sie dann halt erzählt, dass ich durch die Wohnung gegangen bin und sie gesagt, ich muss jetzt drehen, ich muss jetzt hier irgendwie was drehen und gleich ist die Maske und so weiter. Und ich wusste aber am nächsten Morgen gar nichts mehr davon.
Und dieses Nasenbluten, ist das nur einmal aufgetreten durch Stress oder ist das so eine Sache, die dir häufiger passiert, wenn du das Gefühl hast, in Stresssituationen zu kommen?
Also das ist mir, da ist mir das passiert, aber jetzt danach ist mir das gar nicht mehr passiert.
Okay. Gut.
Wir sind Doktor jetzt. Okay.
Ja,
alles klar. Sehr gut. Diagnose geheilt.
Cool Summer hast du mitgebracht von Bob Lind. Ein Stichwort dazu?
Das Lied ist einmal, da war ich auf einer Party, also im Club eigentlich, und das war dann so das letzte Lied. Und das war einfach, in dem Moment hat es so einen großen Eindruck hinterlassen, weil das so ein schönes letztes Lied war, einfach für eine Party. Und das hat, also dieses Gefühl erinnere ich immer dann an, wenn ich dieses Lied höre.
Also du bist jemand, der gerne wirklich bis zum Schluss bleibt, ja?
Manchmal, ja.
Draußen war es schon hell.
Ja, genau.
Somewhere out there in the high.
Der Schauspieler David Cross ist heute hier zu Gast und ich bin ganz begeistert von deinem Musikgeschmack, wie ich dir eben schon gesagt habe. Musikgeschmack ist auch so ein Wort, das wirklich nur Leute über 50, würdest du sagen, benutzen. Musikgeschmack. Matthew E. White hat mich in der ersten halben Stunde schon so begeistert und Bob Lind, der auch wirklich schwer zu finden ist. Schön. Also du hast Freunde, die dir so Musik zuspielen oder wie entdeckst du? Oh toll, solche Freunde muss man haben, oder? Nee, wirklich. Und läuft das alles über MP3s und MP4s ab oder bist du auch noch so anachronistisch, noch eine CD einzulegen oder sogar? Nee, das, ich glaube CD ist das.
Nee, MP3 schon hauptsächlich.
Ja,
so Dropbox und so.
Und dann MP3-Player, mit dem du dann rumläufst, oder?
iPhone.
Ja, natürlich. Ich habe gelesen, dass du Drehbücher tatsächlich am Tablet, also am Computer liest?
Wie, ja.
Musst du dir nicht Notizen machen?
Nee, also das lese ich immer nur dann, wenn es darum geht, ob ich zum Casting gehen will oder halt nicht.
Ach so,
ja,
okay.
Ja, ob ich das, also ich will halt auch ein bisschen Papier sparen, ne, für die Umwelt auch, ist auch besser und so, aber nee, also das, genau, dass ich halt nicht jedes Drehbuch ausdrücke, das geht ja auch schneller,
okay,
und so,
ja,
dass man, aber ich, also wenn ich dann eine Rolle habe, dann muss ich das auf Papier haben, dann, klar, da muss man ganz, wenn man irgendeinen Gedanken hat, muss man den ja sofort aufschreiben, sonst ist der auch wieder weg. Aber ja. Genau, und da brauche ich das dann auf Papier.
Und was für Notizen würde ich da finden, wenn ich jetzt mal auf diese Zettel gucke? Schreibst du dann an den Rand, weil du sagst, ein Gedanke, der dann weg ist? Ich hatte jetzt gedacht, dass da ist irgendein Wort unterstrichen zum Beispiel, dass du auf eine bestimmte Art...
Betonung.
Zum Beispiel.
Nee,
aber steht dann da zum... was könnte da stehen am Rand?
Oh Gott,
Denk an Achim zum Beispiel. Also wenn
denk
jetzt, wenn
an
das, naja, wenn das zum Beispiel
denk
so ein,
an Achim.
So, ich versuche dir jetzt gerade
Subtext.
Ich versuche dir jetzt gerade eine mögliche Antwort in den Mund zu legen, weil ich dir raushelfen will aus der Situation. Da ist ein Typ, den musst du aggressiv spielen und du denkst dir, in dem Moment nehme ich mich aber zurück in der Stimme, werde nicht so laut, gucke aber so wie Achim, der mir früher in der Schule immer Angst gemacht hat und dann...
Nee, aber zum Beispiel sowas wie denk an Achim ist gar nicht so schlecht, also wenn man jetzt zum Beispiel so eine Verbindung zu einem anderen Charakter hat in dem Moment, also zu nicht zu dem Charakter, der vor einem sitzt, sondern... zu einem anderen, das ist immer gut. Also so ein dritter Charakter, den man sich vorstellt, das ist...
Während des Spielens.
Ja, ja, es ist immer, sind immer gute Momente.
Und wenn das eine besonders schöne Frau ist, jetzt kommt ja wahrscheinlich so diese Profi-Antwort, ja, das merkt man gar nicht, weil an so einem Set so viele Leute um einen rum sind. Und kannst du mir nicht erzählen? Nein, wir haben gar nicht genug Zeit, um jetzt zu... Und ich habe dir versprochen, diese Frage werde ich dir nicht stellen.
Okay. Ja.
Kate Winslet kommt in die letzte halbe Stunde.
Okay.
Ja. Aber bei einer schönen Frau versuchst du dir doch sicherlich nicht noch einen dritten vorzustellen. Da kann man sich doch auch drauf einlassen, oder?
Wo die Geschichte gerade ist. Aber natürlich, wenn das eine Liebesgeschichte ist und wir uns gerade treffen, natürlich nicht.
Dann kann man ja auch dieses so eine Spannung, die ja im Idealfall auf beiden Seiten ist, wahrscheinlich auch super einsetzen dafür.
Ja.
Und ist dir das auch schon passiert, dass du so eine wahnsinnige Spannung hattest und die andere überhaupt nicht und die fand dich total langweilig oder umgekehrt? Du fandst eine Frau total uninteressant und die war ganz verknallt in dich? Keine Namen natürlich.
Keine Namen. Aber man sagt ja zum Beispiel auch, dass es häufig so ist, wenn man Liebesgeschichten spielt, dass es gar nicht so, dass es manchmal gar nicht so gut ist, wenn man wirklich so total verknallt ist, dass es manchmal gar nicht so rüberkommt. Also manchmal ist diese Spannung, die man hat, wenn man sich so gar nicht so gut findet und das jetzt machen muss, kommt dann manchmal fast besser rüber filmisch gesehen, als wenn man da jetzt so total verliebt ist und alles ist gut und so, ne?
Nee, alles ist gut ja noch nicht, aber diese Spannung hat ja schon was ganz
Besonderes.
Ja,
genau, aber dass ich häufig solche Geschichten gehört habe, aber jetzt so von mir aus gesehen, ist das auch schon mal vorgekommen, ja, klar. Also das ist dann sozusagen dann die große Kunst, wenn es egal ist, wer da mit einem spielt.
Frag mich mal.
Stimmt, ja, richtig, das ist ähnlich, oder?
Nee.
Nee?
Ich finde schon, ich bin immer sehr gespannt. Oft kenne ich die Leute, die kommen, die zu Gast sind. Wir sind jetzt zum ersten Mal begegnet. Mhm. Ich habe dir auch gesagt, ich habe dich als sehr viel zurückhaltender mir vorgestellt. Und bin jetzt ganz überrascht, dass du viel lachst, gerne lachst, dass du ein hohes Tempo hast beim Sprechen und beim Assoziieren und so. Das ist eine positive Überraschung. Und das natürlich ist, Chemie ist ganz viel. Wenn die zu gut ist, die Chemie, dann ist das manchmal, glaube ich, für den Hörer schwierig.
Weil er so weg ist.
Ja, er fühlt sich wahrscheinlich irgendwann weg. Er ist gar nicht weg, aber man hat dann hier so viel Spaß oder so ein Tempo, dass der Hörer unter Umständen denkt, wartet mal kurz.
Wahrscheinlich ist es genau das, was es dann auch mit diesen Liebesgeschichten ist, ne? Wenn die so total verliebt sind und so weiter und da so diesen das haben, dass dann der Zuschauer auch denkt, hey, warte mal, ich bin doch auch hier noch.
Deswegen bin ich auch froh, dass ich dich eigentlich ziemlich unsympathisch finde, damit der Zuhörer dranbleibt.
Ganz meinerseits.
Gut. Eine halbe Stunde haben wir noch. Wir kommen auf deine großen Erfolge zu sprechen, aber auch auf das Hier und Jetzt, auf den Film, um den es am Mittwoch geht, David. Mhm. Und jetzt hören wir aber erstmal Moderat, A New Era. Mhm. Und ich kenne das Stichwort, es lautet nämlich?
Boy Seven.
Genau. Ein Film, den du im letzten Jahr,
also der im letzten Jahr rauskam. Genau, richtig. Mhm. Ja, genau. Und das Lied, fasst so die Stimmung von dem Film so zusammen. Also der Sam, heißt er, der ist den ganzen Film auf der Flucht und weiß nicht mehr, wie er heißt und das ist ein Thriller und er ist die ganze Zeit dabei, irgendwas Neues rauszufinden und ist wirklich die ganze Zeit auf der Flucht. Und das ist zum Beispiel auch so ein Beispiel, da bin ich das habe ich dann so angenommen irgendwann, da wurde ich einmal so krank beim Dreh und habe so gesagt, ich muss jetzt einmal kurz rausgehen, also vom Set weg und erstmal kurz raus, frische Luft schnappen. Und dann habe ich wirklich in dem Moment so gedacht, ja, jetzt könnte ich abhauen, jetzt guckt keiner. So.
Ja,
das hat sich dann so übertragen. Und dieses Lied fasst so die Stimmung für mich so total zusammen und das hat mir total geholfen. Ich habe das immer vom Dreh gehört.
Hörbar Rust.
Die letzte halbe Stunde der Hörbar mit dem Schauspieler David Cross und jetzt Kenny Burrell, I Want My Baby Back. Hätte mein heutiger Gast, der Schauspieler David Cross, nicht versagt, als ihm eine E-Gitarre geschenkt wurde, dann, David, das könntest du gespielt haben, diese Gitarre dieser Flirt mit dem Rest der Instrumente.
Stimmt, ja. Aber die Zeit ist jetzt abgelaufen.
Nee. Ärgerst du dich, dass du kein Instrument gelernt hast?
Ja, manchmal ein bisschen. Also ich hatte früher Klavier gespielt. Mhm. Und ich finde, es ist ein ganz tolles Instrument, aber ich habe es dann irgendwann...
Du hast keine Lust gehabt damals, ne? Man hat als Kind keine Lust und als Erwachsener ärgert
sich. Ja, und ich hatte auch eine ganz tolle Klavierlehrerin am Anfang.
Wie hieß die?
die heißt Angela Mark. Mhm. Und die ist dann irgendwann, sind wir dann halt, konnten wir dann nicht mehr hinfahren, das war dann woanders. Mhm. Und die ist dann, glaube ich, auch umgezogen und dann hatte ich eine andere.
Eine doofe.
Und dann ja, das ist natürlich blöd jetzt für sie, wenn ihr das jetzt hört. Aber die war nicht doof, aber die war halt ein bisschen strenger. Sagen wir es mal so.
Okay. Tatsächlich habe ich ja schon in Aussicht gestellt, wir werden in der letzten halben Stunde über dieses besondere Erlebnis sprechen, der Vorleser. Also mhm. du hast diesen ersten Film mit Detlef Buck gemacht, knallhart. Mhm. Der hat für Aufsehen gesorgt, für eine gute Presse. Man hat auf dich geguckt, man kannte dich als jungen Darsteller. Und kurze Zeit später hast du ein Angebot bekommen für den Vorleser. Mhm. Wusstest du damals schon, wie groß das sein würde? Also ich meine, der Name Nicole Kidman stand wahrscheinlich auch schon auf der Besetzungsliste.
Ja, richtig.
Ne?
Ja, klar, also ich habe das schon geahnt. Mhm. Also was ist, dass es eine ganz andere Dimension hat dann auf einmal. Und genau, aber es war jetzt kein Angebot im klassischen Sinne, sondern es war natürlich ein Casting-Prozess. Mhm. Und ja, ganz toller Prozess eigentlich. Also ich hatte wirklich mit ganz tollen Schauspielerinnen spielen können.
2007 ging es, glaube ich, los mit den Dreharbeiten. Ich habe mir jetzt mal so ein paar, also Ralph Fiennes ist noch dabei als Schauspieler und Bruno Ganz. Und tatsächlich stand Frau Kidman ursprünglich auf der Besetzungsliste.
Also eigentlich war es so, dass Kate Winslet eigentlich ursprünglich drauf stand, aber die keine Zeit hatte, weil sie noch diesen anderen Film gemacht hat. Das war in dem Fall Revolutionary Road, also auf Deutsch Zeiten des Aufruhrs, den sie da mit Leonardo DiCaprio gemacht hat, über diese Ehe, die völlig auseinanderbricht.
Ja.
Da hatte sie keine Zeit, deshalb, und dann wurde es Nicole Kidman. Die war jetzt aber mittlerweile schon schwanger.
Die war schwanger von dem Country-Sänger.
Richtig, von dem Country-Sänger. Und dann bin ich aber auch noch hingeflogen, bin dann extra nach Australien geflogen.
Solltest du sie überreden oder warum?
Nee, fürs erste Treffen, fürs erste Kennenlernen.
Ach so, bevor du wusstest, dass sie schwanger ist.
Genau, sie wusste das schon, hat es aber noch nicht gesagt. Und wir haben uns eine halbe Stunde getroffen. Ich bin ja wirklich einmal um den Globus so geflogen, um sie eine halbe Stunde zu treffen. Aber war mal schön, in Sydney auch zu sein. Und genau, und dann kam dann halt irgendwann raus, dass es dann doch Kate Winslet wird und dass wir schieben.
Mhm. Du hast sowieso, also schieben, es ist ein unglaublich langer Prozess, wenn man sich überlegt, es geht um einen Film. Ja? Es geht um einen guten Film, es geht um einen tollen Film. Aber du hast in der Zeit, in der Drehzeit, zweimal Geburtstag gehabt. Tatsächlich musstest du die Hälfte des Filmes spielen, ohne dass du wusstest, wer dein weiblicher Kontakt
ist. Ich dachte, es ist Nicole Kidman noch.
Genau, du bist von Frau Kidman ausgegangen.
Sieht man auch jetzt.
Das konnte man nicht erkennen. Konnte man nicht erkennen. Frau Winslet ist jetzt subjektiv, aber ungleich sexier, finde ich. Also ich finde, dass sie schon eine andere Art von Ausstrahlung.
Stimmt, das würde halt ein ganz anderer Film geworden sein.
Foto 2 geworden wäre.
War ganz falsch auch.
Hatte 2. So,
er kann halt gucken, aber nicht sprechen.
Es ist ein bisschen Flickweltmeister. Auch damit schließt sich der Kreis. was noch passiert ist, also Frau Kidman wurde schwanger. Dann, ich habe mir das nämlich mal aufgeschrieben, welche Hindernisse es zu überwinden galt. Die beiden Produzenten Anthony Minghella und Sidney Pollack starben kurz hintereinander. Ja. Dann hast du dir auch noch den Arm gebrochen während der Dreharbeiten. Ja. Und was erschwerend hinzukam, und das hätte ich jetzt gedacht, wäre vielleicht auch Teil deiner zweiten Frage gewesen, die du dir hättest sparen können. Mhm. Diese Sache mit, wie ist denn das, darauf zu warten, 18 zu werden, um endlich Kate Winslet Sex haben zu dürfen. Denn da sind die Auflagen der amerikanischen Filmproduktion doch sehr streng. Ne? Sehr
genau, aber im Casting-Prozess wussten sie das ja noch nicht. Also sie haben, ein Glück war das denen dann da noch nicht bewusst, sonst hätten sie wahrscheinlich einen über 18-Jährigen gecastet auch und ich hätte die Rolle im Endeffekt nicht bekommen. Aber dann im Laufe des Drehs haben halt irgendwelche Anwälte dann wahrscheinlich von dieser Produktionsfirma gesagt, so lass uns mal auf Nummer sicher gehen, nicht, dass wir da irgendwie groß verklagt werden oder so. Mhm. Wir warten, bis er 18 ist und dann sind wir auf der sicheren Seite und wir können nicht irgendwie große Probleme bekommen.
Hat ja auch funktioniert. Also, wie lange habt ihr insgesamt gedreht? Über ein Jahr.
Über ein Jahr, ne? Also mit Vorbereitungszeit und allem drumherum war das über ein Jahr. Also ich musste wirklich dann auch eine Jacke,
wirklich nicht. Die mit der Jacke habe ich noch nicht gelesen.
Ach so.
Ach doch, klar, du bist so groß geworden. Du bist rausgewachsen.
Die muss eine Nummer größer werden.
Das ist ja nun für so ein Kostümbildner, das ist ja wohl das kleinste Problem.
So eine Frau wie Anne Roth, die das Kostüm gemacht hat bei uns, die ist ich glaube, die ist 70 oder so, Frau, und ist richtig so eine Powerfrau und weiß nicht, also das war wirklich sehr beeindruckend, wenn die ans Set auch gekommen ist. Die hat dem Regisseur auch gesagt, was er da machen soll, und die hat da alles geleitet sozusagen. Okay. Aber eine sehr beeindruckende Frau, ja.
Wie wird man denn eigentlich bezahlt, wenn man über ein Jahr lang dreht? Ich habe mir das überhaupt überlegt als Schauspieler. Kriegst du das Geld im Voraus, das Verhandlungssache, kriegst du Abschläge? Wenn du jetzt über ein Jahr drehst, kriegst du dann so eine monatliche, so ein Honorar, und dann wird der Rest ausbezahlt, oder wie läuft das?
Das ist immer unterschiedlich. Also manchmal kriegt man eine Pauschale für alles. Also ich glaube.
Im Vorfeld schon?
Nee, wenn man den Film abgedreht hat.
Ja, man muss ja auch ein Jahr irgendwie überleben.
Ja, genau. Aber also die Hotels und so, wo man denn wohnt, und
das wird von der Produktion
bezahlt.
Das wird
ja auch bezahlt von der Produktion. Also dass man, also man überlebt für die Zeit. Und damals habe ich ja noch zu Hause gewohnt. Also,
ja, gut, für dich war es. Also ich meine, ich frage mich das generell bei Schauspielern, und ich habe auch noch niemandem diese Frage gestellt, eigenartigerweise, denn zu Hause laufen ja in der Regel die Kosten weiter. Du musst deine Miete zahlen, du musst deine Krankenkasse zahlen, wobei, die übernimmt dann wahrscheinlich die Produktion, aber keine Ahnung, Auto, andere
Kosten,
Versicherung
halt
und so weiter. Diese ganzen Fixkosten, die muss man ja irgendwie
bezahlen.
Aufbringen.
Ja, ja, das ist halt immer so dieses Ding als Schauspieler, dass es halt so sein kann, dass man dann immer von Projekt zu Projekt hoppelt, und dann ist das Geld dann für diese gewissen Zeit dann halt da, und dann, ja. Aber ich meine, das ist halt Teil des Jobs. Da muss man halt noch ein bisschen planen, vorausplanen.
Hättest du Bock noch zu studieren? Ich meine, du bist 25, du müsstest erstmal dein Abi nachholen. Bis jetzt hat dir das Leben dazu keine Zeit gelassen.
Ja. Also ich habe da mal drüber nachgedacht, ob ich auch Lust hätte, wirklich nochmal was zu studieren nebenbei und so.
Na, nebenbei ist vielleicht schwierig, aber...
Oder in den Pausen. Ne? Also nebenbei meine ich halt, wenn man jetzt nicht dreht oder wenn man jetzt halt kein Projekt hat, wo man sich vorbereitet oder was man dreht, dass man dann irgendwie sich anders so... Ja,
was wäre das? Was würde dich denn interessieren?
Aber ich habe dann ehrlich gesagt, ist das für mich dann doch wieder nicht so der Fall. Also ich glaube, ich lese total gerne und ich studiere, auch kann man ja auch so sagen, aber jetzt nicht, ich kann halt in diesem Rahmen so.
Du willst dieses Schulische nicht mehr haben, oder? Ah ja. Also das ist auch der Grund, du bist ja mal für 3 Monate, eigentlich für 3 Jahre geplant nach London gegangen, um dich dort ausbilden zu lassen, nachdem du wirklich schon ordentliche Projekte abgeliefert hast, wo andere wahrscheinlich auch gesagt haben, musst du doch gar nicht.
Ja.
Du hast dann auch noch 3 Monaten damit aufgehört, weil du merktest, du willst nicht wieder in dieses System, ne?
Ja, 3 Monate anstatt 3 Jahre. Mhm. Aber das war einfach, das war eine wahnsinnig große Klasse auch. Und Schauspielschule an sich ist eigentlich was total Gutes, so ein Handwerk zu haben und so gewisse Werkzeuge einfach zu haben, die man dann in seinem Kasten hat und die man dann immer wieder benutzen kann. Damit kann man ja auch sein Talent, sage ich mal, schützen und so, ne? Aber es war in dem Rahmen, hat sich das überhaupt nicht richtig angefühlt für mich. Und dann habe ich gedacht, anstatt jetzt, ich wollte mich jetzt auch nicht so durchkämpfen, weil ich jetzt angefangen habe, sondern dann habe ich gesagt, nee, dann, es fühlt sich gar nicht gut an. Und dann versuche ich mich anders weiter zu entwickeln und weiter zu bilden und so. Das kann man ja machen.
Wir spielen jetzt James Murphy mit People. Als ich Kind war, war der General ein Reinigungsmittel. Ich glaube, den gibt es übrigens immer noch. Der General.
Stimmt,
das kannst du nicht wissen. Ich bitte dich. Mensch, du bist 25. Du musst doch nicht alles kennen. Du bist
aber der General kommt mir total... Ach nee, das war Meister Popper, aber es klingt ähnlich. Ähnliche Sache.
Jedenfalls, der General ist auch der Titel eines Films, den du fürs Fernsehen gedreht hast mit Ulrich Nöten.
Ja.
Der läuft am Mittwoch um 7:45. Willst du ein bisschen was darüber sagen?
Kann ich machen, ja.
Also Fritz Bauer ist für ihn ja ein Begriff. Es gab auch schon Filme und Bücher und so weiter. Stell ihn doch nochmal vor. Und was macht dieser Fritz Bauer und was machst du in diesem Film?
Also Fritz Bauer ist ein Generalstaatsanwalt, deshalb auch der General, der halt maßgeblich daran beteiligt war an den Frankfurter Auschwitz-Prozessen. Genau, und es gibt ja auch diesen Kinofilm über Fritz Bauer, und es hängt halt damit zusammen, dass es ja diesen 50. Jahrestag für die Auschwitz-Prozesse gibt. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Also das ist mein erster Fernsehfilm. Und als ich das Drehbuch gelesen habe, ist halt total spannend erzählt. Also es ist wirklich so als Polit-Thriller erzählt, so à la House of Cards eigentlich. Und aber spielt alles in dieser Zeit, in den 50er, 60ern. Und geht halt um die Mentalität der Deutschen in dieser Zeit und wie sie damit umgegangen sind mit den Verbrechen. Und ich spiele Joachim Hell, der ist ein angehender Staatsanwalt, der jetzt auch eine Karriere macht, ein bisschen spießig auch ist, sein Haus hat und seine Familie. Ist auch so ist ein bisschen eher so eine erwachsenere Rolle schon gewesen für mich. Und auch Staatsanwalt werden möchte. Und
also
so ein bisschen ehrgeiziger, ein bisschen auch aufmüpfiger ist. Und dann aber kommt er sozusagen unter die Obacht von Fritz Bauer. Und entscheidet sich dann irgendwann um, weil er so ein bisschen Angst hat, dass das Ansehen von Deutschland sozusagen sehr darunter leiden wird, wenn zu viel Verbrechen an die Öffentlichkeit kommt, auch so in den Zeiten des Kalten Krieges.
Also er stellt sich gegen Fritz Bauer.
Er wird ein Spitzel fürs BKA. Ah,
ja. Okay, viel zu viel verraten darfst du ja auch nicht. Ist das
ja,
schon zu viel
stimmt.
verraten?
Ja, das ist immer die Frage. Das kommt relativ schnell raus.
Ach so, na gut, dann dürfen wir
es
so lassen.
Und es ist auch sowieso schon in den ganzen Printmedien und so auch verraten.
Wir können es jetzt eh nicht rückgängig machen. Also
ja,
insofern,
schon,
um 19:45.
Aber gucken Sie sich den Film bitte trotzdem an.
Bitte, unbedingt. Am Mittwoch um 19:45 in der ARD, im ersten Programm. Der General mit Ulrich Nöten und David Cross. Ja, schön. Jetzt kannst du dir noch überlegen, ob du deinen Namen, also wenn ich jetzt darf, dann würde ich jetzt filmen.
Ein Video machen.
Ist das komisch, dass du nicht sagst, oh nee, komm Bettina, lass mal, das ist ja fürchterlich.
Wollte
oder
ich
so.
Eigentlich gerade machen.
Wolltest du? Naja, als Schauspieler muss man sich ja tatsächlich, also was heißt denn die Blöße geben, aber
ja.
Theoretisch bereit sein, alles Mögliche zu tun, seine Seele zu verraten, zu verkaufen.
Und das Video ist sozusagen dann so diese Überschrift für diese Sendung, weil wir über die Waldorfschule geredet haben. Oder was hat das damit zu tun?
Wisst ihr, jetzt fange ich schon an zu drehen. Das
ja,
ist gemein,
ja, Wahnsinn,
oder?
Wahnsinn.
Diesen Teil der,
und jetzt
genau.
ist es natürlich auch für die Radio-Zuhörer jetzt gar nicht so spannend, wenn ich hier meinen Namen tanze. Aber ich kann es trotzdem machen.
Ich fände es toll.
Also, ja? Geht's los? Achso, wir machen es trotzdem? Ja?
Wir machen es.
Okay.
Dass du dich nicht scheust, das finde ich wirklich interessant.
Ich würde mich natürlich freuen, wenn der Hund mitmachen würde, aber der hat jetzt was anderes zu tun. Ne?
Ellie?
Aber vielleicht steigt er ja drauf ein. Okay.
Gegen das Lichtfilm ist immer doof.
Wie soll ich das jetzt machen? Ja. Das ist mit ganzem Körpereinsatz immer, ne?
Das ist dir überlassen. Sieh es als Casting.
Sieh es als Casting.
Profilier dich.
Alles, okay.
Ja. Okay. Brauchst du Musik im Hintergrund? Würde es dir dann leichter fallen?
Ja, es würde mir leichter fallen. Huba Buba Club würde da eigentlich ganz gut passen.
Na los, dann machen wir das mal. Das dauert jetzt, wenn wir es... Ah, nee, ist schon da. Guck mal. Ist es denn schon hier? Dann muss das Mikro... Warte,
läuft das denn hier live?
Wir müssen es ja auch hören. Wir müssen es ja hören. So, jetzt.
Und jetzt kommt der Name dazu.
Mal lauter. Das ist das D, ja? Das A?
Das sollte das D sein. Das ist das A.
Das V natürlich, das E. Oh, du machst das super. Oh, okay.
Das war's schon.
Okay, vielen Dank.
Habe ich die Rolle?
Du hast die Rolle.
Ah, danke schön.
Super. Ich finde, du musst gar nicht... dass die Schule gar nicht besuchen müssen. Es klappt doch auch so ganz gut.
Ja, die Waldorfschule nicht.
Die Waldorfschule, genau.
Die Schauspielschule schon, aber die Waldorfschule nicht.
So, wir werden den Hubba-Bubba-Club einfach gleich nochmal hochziehen oder beziehungsweise nochmal neu starten, denn den hast du dir ja gewünscht.
Mhm.
Moped-Bart heißt der Song. Was ist denn das überhaupt für eine Band? Was ist denn das überhaupt für ein Song? Wieso heißt ein Song denn Moped-Bart?
Ja, das weiß ich auch nicht genau. Aber das ist so ein Song, der erinnert mich halt total an Berlin auch, ne? Also auf der einen Seite gibt es ja auch sehr viele Skandinavier hier. Und das ist, glaube ich, eine norwegische Band. Oder was heißt Band, aber Musiker.
Ja.
Und es gab auch, also ich mag Skandinavien sehr gerne. Also ich habe auch mal eine Zeit lang, wollte ich unbedingt Schwedisch lernen, habe das auch so zu einem gewissen Teil dann
du hast dich in der Schwedin verliebt.
Auch, ja.
Ach, guck mal.
Aber und dann, genau, da bin ich dann zu diesem Song gekommen und ja, und das erinnert mich so irgendwie so von der Stimmung und von dem Gefühl her so total an Berlin irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Und außerdem muss ich immer total an Krabat denken, weil da hatte ich auch so einen komischen, da sollte ich ja auch ein bisschen älter spielen irgendwann und dann hat die Maske mir hier so ein so ein Bart angeklebt, ja. und der Cast, also das waren ja fast nur Jungs, das war so ein bisschen so eine Klassenfahrt, die haben mich dann halt auch immer mit Moped-Bart angesprochen.
Und da Daniel Bröber, glaube ich, auch dabei, genau, ne? Der ja sowieso ein sehr, sehr lustiger Typ ist.
Absolut,
und mit
voll.
Dem hast du wahrscheinlich viel Spaß gehabt.
Der war das wahrscheinlich auch, der mich dann irgendwann Moped-Bart genannt hat.
Wahrscheinlich. Der hat doch auch immer die Musik im Hotel so laut gemacht, dass du nicht schlafen konntest, war es nicht so?
Einer von denen, ja.
Unglaublich rücksichtslos, dieser Brühl. Unfassbar.
Ja, die Schauspieler.
Gut, das war's im Grunde schon. Gibt es noch etwas? Also auf jeden Fall Mittwoch um 7:45 in der ARD im Ersten, der General, du und Ulrich Nöten. Mit Fritz Bauer, wenn man so will.
Mit Fritz Bauer, richtig. Und Ulrich Nöten hat das ganz toll gespielt. Also der hat halt diesen, ja, also die Sprache von dem Fritz Bauer, der hat so einen hessischen Dialekt hatte der, und das hat er super nachgemacht. Und das ist überhaupt, also das ist eine ganz tolle Rolle, die er da gespielt hat. Und es ist ein spannender Film. Also man darf sich nicht so, also es ist echt so ein Thriller geworden, der jetzt nicht irgendwie, sag ich mal, mit der Moralkeule kommt.
Nicht so
Schulunterricht ist, sondern ist halt einfach ein Thriller geworden, den man einfach gerne anschaut und der spannend ist trotzdem und diese Zeit behandelt.
Ich danke dir, David. In 10 Jahren sehen wir uns wieder.
Gerne, ja.
Mal sehen, was du dann für Musik mitbringst. Und wir hören jetzt nochmal Skandinavisch Hubba Bubba Club, Moped Bart.
Radio 1. Hörbar Rust.